Herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Wir möchten uns heute mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen, denn es soll um den Tod gehen. Unser Vortrag heißt Weiter als das Grab. Und was passiert eigentlich, wenn der Mensch ins Grab geht? Wie geht es dann weiter? Damit wollen wir uns in diesem Vortrag beschäftigen. Und es gibt so viele Theorien auf der Welt, was alles sein kann. Nun, was passiert mit einem Menschen, wenn er stirbt? Wo ist er dann? Wie geht es dann weiter? Nun, es gibt in verschiedenen Teilen in der Erde gibt es Theorien darüber, was passieren sollte, wenn ein Mensch stirbt. Einige sagen, er geht in den Himmel, einige sagen, er geht in die Hölle. Andere sagen, er ist einfach nicht mehr da oder er ist an einem Lagerort irgendwo zwischen Himmel und Hölle. Und es gibt so viele Theorien darüber. Nun, wir wollen es gleich mal biblisch angucken, was die Bibel darüber sagt. Lass uns mit einem Gebet starten. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dich auch hier heute wieder einladen, dass du bei uns bist, dass du uns hilfst, dass wir dieses Thema verstehen. Das Thema, das so wichtig ist für uns, Herr. Bitte sende uns deinen Heiligen Geist und hilf du uns, wenn wir in deiner Bibel forschen, nach deinem Wort. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun, wenn wir uns fragen, was hat es mit dem Tod auf sich und was geschieht eigentlich nach dem Tod, dann die schlechte Nachricht ist, ich kann es nicht sagen, weil ich selber noch nicht tot war, aber die gute Nachricht ist, wir können jemanden fragen, der schon mal tot war. Was sagt denn Jesus Christus dazu? Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Nun, Christus sagt, er war tot. Er ist also im Tod gewesen und ist daraus wieder hervorgekommen. Und es macht ja Sinn, ihn danach zu fragen, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Nun, was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Er sagt, er hat die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Das heißt, Christus ist auch in der Lage, auch uns aus dem Tod zu befreien. Aber woher wird er uns eigentlich befreien? Also, wo sind wir, wenn wir sterben? Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und um das zu klären, müssen wir zunächst die Frage klären, was sind eigentlich Körper, Seele und Geist? Denn davon spricht die Bibel auch und das sind auch Begriffe, die wir kennen. Und für die meisten Menschen ist es sehr, sehr einfach zu verstehen, was ist der Körper. Natürlich, das ist unsere Hülle, die Materie, aus der wir sind. Aber Seele und Geist bringen viele durcheinander. Und wir wollen mal schauen, was die Bibel dazu sagt, was eigentlich Seele und Geist sind. Dazu gucken wir einmal in den Schöpfungsbericht, nämlich zu dem Zeitpunkt, als Gott den Menschen geschaffen hat. Er schuf ja den Menschen in seinem Ebenbild und er hat ihn geformt aus Staub von der Erde, so heißt es. Und wir wollen den Bericht einmal lesen, wie Gott den Menschen machte, denn dort finden wir all diese Begriffe Körper, Seele und Geist zusammen. Wir schauen in 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also in diesem Text hier finden wir diese Worte zusammen. Zum einen finden wir den Staub von der Erde, aus dem der Körper gemacht ist. Zum anderen finden wir den Odem des Lebens. Dieses alte Wort, das hebräische Wort, das hier steht, ist Ruach und meint Geist oder Gas oder Odem. Und dann finden wir hier das Wort Seele, die lebendige Seele. Nun, wir wollen uns diese drei Begriffe mal genauer angucken. Also der Mensch ist gemacht aus Staub von der Erde. Natürlich, das ist die Materie, die um uns rum ist. Staub, alles hier um uns rum besteht aus den gleichen Materialien. Auch mein Körper besteht zum Beispiel aus den gleichen Materialien, wie zum Beispiel ein Tisch oder ein Stuhl oder eine Wand. Wenn wir es runterbrechen auf die molekulare Ebene und sogar in die atomare Ebene runtergehen, dann besteht alles aus den gleichen, nämlich aus Protonen, aus Neutronen und aus Elektronen. Und der Staub der Erde besteht daraus, mein Körper besteht daraus und alles andere besteht auch irgendwie daraus. Also der Körper ist gemacht aus dem Gleichen, woraus aus der Rest um uns herum besteht, selbst die Luft. Daraus ist der Mensch gemacht, die Hülle, unser Körper. Nun, als Gott diese Hülle gemacht hatte, diesen Körper gemacht hatte, jetzt lag Adam da vor ihm, aber er hatte kein Leben. Er war tot. Da war einfach nur ein Körper, so wie ein Baumstamm. Nun blies Gott den Odem des Lebens in seine Nase. Und dann heißt es, dann wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also da war ein toter Körper. Gott gab ihm jetzt das Lebensprinzip, den Odem des Lebens. Und plötzlich fingen die Zellen an zu arbeiten, der Metabolismus funktionierte, Stoffwechsel begann. Und Adam fing jetzt an zu leben, zu handeln. Er konnte seinen Körper jetzt verwenden. Und dann, sagt die Bibel, wurde er eine lebendige Seele. Nun, Gott legte keine Seele in ihn hinein. Adam wurde eine lebendige Seele. Also die Vereinigung zwischen Körper und Geist. Wenn Körper und Geist zusammenkommen, dann nennen wir das Seele. Also Adam fing jetzt an, seine eigene Biografie zu schreiben. Also das, was er erlebte, das machte jetzt seinen Charakter aus. Das, was er sah, das, was er dachte, so wie er handelte, das alles nahm jetzt Einfluss auf sein Leben und das beschreibt seine Seele. Deswegen ist zwar jeder Mensch ein Körper, jeder Mensch hat dieses Leben in sich, aber jeder Mensch ist eine unterschiedliche Seele. Jeder Mensch ist eine Seele als Person. Der Mensch selber wird als Seele bezeichnet und wir kennen sowas im Deutschen auch. Denn manchmal sagen wir ja auch über eine kleine Stadt oder über ein Dorf, da leben 300 Seelen. Und wir meinen natürlich nicht, dass da irgendwie 300 Geistwesen umherschwirren, sondern wir meinen, dass dort 300 Menschen wohnen. Das Wort Seele verwendet die Bibel ganz ähnlich. Eine Seele ist ein Mensch. Wir lesen mal in Jakobus 2, Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also der Leib ohne Geist ist tot. Wenn der Geist aus dem Leib herausgenommen wird, dann ist der Leib genau das, was auch sämtliches andere Material auf der Erde ist. Es ist einfach totes Material, so wie der Körper es dann auch ist. Nun, die Seele ist dann nicht mehr existent. Also wenn der Geist den Körper verlässt, ist die Seele nicht mehr da. Denn die Seele ist die Verbindung zwischen Geist und Körper. Erst dann existiert diese Seele. Das Einzige, was dann noch da ist, sind die Aufzeichnungen in den himmlischen Büchern von der Person, wer sie ist, was sie erlebt hat. Nun heißt es hier in Psalm 104, Vers 30, sendest du dein Odem aus, so werden sie erschaffen. Vers 29 sagt, nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Also, gibt Gott den Geist? Ist jemand erschaffen? Ist die Seele da? Nimmt Gott den Geist? Wird der Körper wieder zu Staub und er vergeht. Interessanterweise beschreibt die Bibel den Tod in verschiedenen Stellen auf manchmal sehr poetische Art und Weise. Hier zum Beispiel im Prediger 12, Verse 5 bis 7 wird der Tod beschrieben in sehr poetischer Form. Wir wollen uns daraus mal was angucken. Ich lese es mal vor. Es heißt hier, die Trauernden gehen auf der Gasse umher, ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Und hier heißt es, der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat und der Körper wird wieder zu Staub, von dem er genommen ist. Also die Seele stirbt hier und der Geist geht zurück und der Staub geht zurück. Ganz poetisch beschrieben. Nun, gucken wir uns mal an, wie die Bibel den Tod überhaupt in verschiedenen Berichten beschreibt. Zum Beispiel hier in der Apostelgeschichte, die Geschichte, als Stephanus, der Diakon, gestorben ist. Da heißt es, Apostelgeschichte 7, Vers 59 und 60. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Nun, als Stephanus stirbt, da sagt er, Herr, nimm meinen Geist auf. Und dann sagt die Bibel, er entschlief. Das heißt, Stephanus ist gestorben, aber die Bibel sagt, er entschlief. Wir kennen das auch im Deutschen, wir sagen das auch manchmal, jemand ist entschlafen. Und wir meinen, er ist von uns gegangen, er ist gestorben. Nun, auch in dem Psalm finden wir das, Psalm 13, Vers 4. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Auch hier wird der Tod mit einem Schlaf verglichen. Und das finden wir im Alten Testament und das finden wir auch im Neuen Testament und sogar Jesus Christus vergleicht den Tod mit einem Schlaf. Wir lesen mal die Geschichte von Lazarus. Es war so, dass Lazarus, ein Freund Jesu, sehr krank war. er lag im Sterben. Und da kamen seine Jünger zu Jesus und sagen, sollten wir nicht zu Lazarus gehen? Er liegt im Sterben. Und Christus sagt, wir warten noch ein bisschen. Und dann erst als Lazarus wirklich gestorben war, erst dann geht Christus zu ihm. Und es heißt hier in dem Bericht, Johannes 11, Vers 11 und folgende, dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagt es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Nun, Jesus Christus spricht hier davon, dass Lazarus eingeschlafen ist und seine Jünger verstehen daraus, dass Lazarus natürlicherweise schläft. Das Wort, das Christus also verwendet, ist exakt das gleiche. Das gleiche Wort für den natürlichen Schlaf wie für den Tod. Das heißt sogar, Christus bezeichnet den Tod als einen Schlaf. Aber was passiert ist tatsächlich, Lazarus ist gestorben. Tod und Schlaf haben hier das gleiche Wort. Und das macht es interessant, denn den Schlaf kennen wir natürlich. Wenn wir uns den Schlaf angucken, was passiert denn, wenn jemand schläft? Nun, wenn ich mich abends ins Bett lege, das Licht ausmache, dann gucke ich vielleicht nochmal auf meine Uhr und ich sehe dann, es ist 10 Uhr und ich mache die Augen zu. Dann schlafe ich. Und wenn mein Wecker geht, vielleicht um 6, die Augen wieder auf. Und jetzt sind zwischendrin 8 Stunden Zeit vergangen. Nur in diesen 8 Stunden habe ich nicht mitbekommen, was um mich herum passiert ist. Jemand könnte durch das Zimmer gelaufen sein. Jemand könnte mich beraubt haben. Es könnten Dinge passiert sein, von denen ich nichts weiß. Draußen das Wetter kann sich umgestellt haben. Ich habe es nicht mitbekommen. Denn ich habe geschlafen. Ich habe auch kein Zeitgefühl. Ich bin um 22 Uhr ins Bett gegangen, habe die Augen zugemacht. Um 6 Uhr bin ich wieder aufgewacht und die Zeit dazwischen habe ich nicht mitbekommen. Und die Bibel sagt, der Tod ist wie ein Schlaf. Also man macht die Augen zu, man hat kein Zeitgefühl mehr und man bekommt nichts mit, was passiert, bis man wieder geweckt wird. Interessantes Gleichnis, finde ich, den Schlaf mit dem Tod zu vergleichen. Und das macht die Bibel. Psalm 115, Vers 17 sagt, die Toten rühmen den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Also der Tod wird hier mit einem Schweigen verglichen. Also im Tod kann man nicht reden, man kann auch den Herrn nicht mehr rühmen. Der Tod ist ein Schweigen. Was erzählt uns die Bibel noch über den Tod? Psalm 6, Vers 6. Denn im Tod gedenkt man nicht an dich, wer wird dir im Totenreich Lob singen? Also im Tod ist nicht nur ein Schweigen, sondern es gibt nicht mal mehr Gedanken. Also man kann nicht reden, aber man kann auch nicht mehr denken. Man gedenkt nicht mehr an den Herrn. Prediger 9, Vers 5. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Nun, wie viel Wissen ist bei den Toten? Die Bibel sagt, nichts. Sie wissen nichts. Sie wissen nicht, was war, noch wissen sie, was kommt, und sie wissen auch nicht, was gerade ist. Sie haben kein Wissen. Der Tote weiß nichts. Prediger 9, Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Im Totenreich gibt es keinen Plan, kein Handeln, keine Wissenschaft, keine Weisheit. Man kann dort nichts tun. Du kannst so lange handeln, wie du lebst. Aber wenn du tot bist, endet jede Handlung. Sogar die Gedanken enden. Alles endet. Also der Tod ist wirklich Ruhe, ist wirklich Schweigen, ist wirklich Friede. Denn man hat nicht mal mehr Gedanken. Man bekommt nichts mit von alledem, was unter der Sonne geschieht. Wir lesen Psalm 146, Verse 3 bis 5. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit all seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Nun, die Bibel sagt hier, verlasst euch nicht auf Fürsten, denn selbst wenn sie euch ihr Wort geben, wenn sie euch ein Eid leisten, aber sie sterben, können sie ihn nicht mehr erfüllen. Verlasst euch lieber auf den Herrn, denn er kann ewig handeln. Also die Bibel sagt, ein Mensch kann nichts mehr tun, sobald er tot ist. Im Tode gibt es kein Handeln, gibt es kein Wirken, gibt es keine Gedanken, gibt es kein Reden. Und es heißt hier in Johannes 11, Vers 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also auch wenn der Tod ein Schweigen ist, wie ein Schlaf, und man da nichts tun kann, gibt es doch eine Hoffnung. Denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Also es gibt ein Erwachen nach dem Tod, wie auch nach dem Schlaf. Das ist die Hoffnung, die wir haben, die große Hoffnung der Auferstehung. Und mir ist manchmal komisch vorgekommen, wenn ich bei Beerdigung war und während der Beerdigung jemand Worte spricht über den Toten und dann sagt, der Tote ist jetzt von uns gegangen und er ist jetzt im Himmel. Und drei Sätze später sagt, wir warten auf die Auferstehung. Ist ja seltsam. Soll derjenige denn auferstehen, wenn er doch schon im Himmel ist? Soll er denn vom Himmel zurückkommen auf die Erde, um dann aufzuerstehen? Das ist eine ganz seltsame Sache, die wir heute haben. Wir vermischen Heidentum mit der Bibel. Wir mixen beides zusammen. Ganz oft, selbst in der Christenheit, ist diese Frage nicht ganz geklärt. Ganz oft erleben wir das, dass jemand sagt, der Tod ist jetzt im Himmel und drei Sätze später, er wird auferstehen. Nun, wo sind denn die Toten? Wo sind die Toten? Von wo werden sie auferstehen? Wir lesen uns mal die Geschichte von David durch, König David. Als Beispiel, König David war ja ein gottesfürchtiger Mensch, jemand, den Gott wirklich liebte von ganzem Herzen. Und er liebte Gott. Nun, wo ist König David? Wir lesen hierzu mal die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 29. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Nun, Petrus predigt hier und er sagt, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden. Unser Stammvater David, er ist gestorben. Das war ungefähr 1000 Jahre vorher, also bevor Petrus diese Worte hier spricht. Und er sagt, das Grab von David ist immer noch hier bis zu diesem Tag. Ja, ist David denn gar nicht im Himmel? Apostelgeschichte 2, Vers 34. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Also Petrus sagt, David ist gar nicht in den Himmel aufgefahren. Und dann zitiert er hier, der Herr sprach zu meinem Herrn. Also Gott der Vater sprach zu Christus, setze dich zu meiner Rechten. Also David ist nicht im Himmel, sagt die Bibel. Apostelgeschichte 13, Vers 36. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. David ist gestorben und er wurde begraben. Das war 1000 Jahre, bevor Petrus gepredigt hat. Er ist entschlafen, er wurde zu seinen Vätern versammelt und er hat die Verwesung gesehen. Er ist nicht in den Himmel aufgefahren. Der Tod David ist also immer noch auf der Erde. Wir lesen mal im Buch Hiob, Kapitel 14. Der Mann aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht und wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf, bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Nun, wo ist der Mensch, wenn er stirbt? Er wird nicht aufgeweckt, heißt es hier, bis die Himmel nicht mehr sind. Das heißt, es gibt zwar eine Auferstehung, aber wann ist denn die? Nun, wir lesen Hiob 14, Vers 13. Hiob sagt hier, O dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet, dass du mir eine Frist setzest und dann wieder an mich gedächtest. Nun, Hiob wünscht sich, dass da eine Frist ist und dass Gott dann an ihn gedenkt und ihn aus dem Grabe hervorholt. Und das lesen wir hier auch im nächsten Vers, Hiob 14, Vers 14 und 15. Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Die ganze Zeit meines Frondienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Dann würdest du rufen und ich würde dir antworten, nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehen. Wird der Mensch wieder leben, wenn er stirbt? Ja. wenn Jesus wiederkommt. Nun, auch Hiob wartete auf seinen Erlöser. Er wusste, Christus kommt irgendwann und er wird mich aus dem Grabe rufen. Und wir schauen mal, was passiert, wenn Christus wiederkommt. Denn es heißt hier in Daniel 12, Vers 2, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Sie werden aufwachen. Zukunft. Viele von denen, die jetzt noch schlafen, werden, also zukünftig, aufwachen. Wie ist es denn mit Daniel? Also, das hier steht im Buch Daniel, im letzten Kapitel, Kapitel 12. Nun, Daniel selbst wird in der Bibel als ein sehr rechtschaffener Mann beschrieben. Derer gibt es eigentlich drei, nämlich Daniel, Noah und Hiob, die als besonders rechtschaffen beschrieben werden. Nun, Daniel ist ja auch schon gestorben. Das war so im 6. Jahrhundert vor Christus. Nun, wo ist eigentlich Daniel? Wir lesen mal, was der Herr zu ihm sagt. Daniel 12, Vers 13. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Nun, dem Daniel ist hier verheißen, er kann jetzt ruhen. Also er wird jetzt in den Tod gelegt, er wird jetzt schlafen gelegt. Und er soll jetzt ruhen und er wird einst, also zukünftig, zu seinem Erbteil auferstehen. Und wann? Am Ende der Tage. Also wenn diese Weltzeit um ist. In Johannes 6, Vers 40 lesen wir das hier. Christus sagt, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also Jesus sagt selber, er wird Tote auferwecken, nämlich jeder, der an ihn glaubt. Aber wann wird er sie auferwecken? Am letzten Tag. Und das wussten sogar seine Jünger. Denn wir lesen hier das Zeugnis von Martha. Martha war die Schwester von dem gestorbenen Lazarus. Schaut mal, wie die Geschichte hier ist in Johannes 11, Vers 23 und 24. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Also Martha war sich ganz sicher, ihr Bruder ist ja ein gottesfürchtiger Mann, er wird auferstehen. Aber in der Auferstehung am letzten Tag, wenn Christus denn wiederkommt. Also die Toten stehen auf ganz am Ende. Paulus bezeugt das, indem er hier schreibt im 1. Thessalonicher 4, Vers 16, der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Auch Paulus sagt hier, am Ende der Zeiten, wenn man die Stimme des Erzengels hört, die Posaune erschallt, dann werden die Toten auferstehen. Und warum kann es denn sein, dass so viele seltsame Meinungen über den Tod in der Welt herrschen? Warum gibt es so viele eigenartige Theorien darüber, was passiert, wenn jemand stirbt und was passiert mit den Toten und wo sind sie jetzt? Woher kommen diese ganzen Theorien? Nun, dazu gehen wir einmal zurück in der Zeit und zwar bis zur Erschaffung der Menschheit. Als die Menschen gemacht worden sind, waren sie in diesem Garten Eden. Und dann passierte es, dass der Teufel in den Garten Eden kam, in Gestalt dieser Schlange. Und diese Schlange sagte zur Eva in 1. Mose 3, Vers 4, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Nun, das war die erste große Lüge, die wir dort lesen in der Bibel. Der Teufel sagt zu den Menschen, keineswegs werdet ihr sterben. Mit anderen Worten, habt keine Angst vor dem Tod. Irgendwie geht es schon weiter. Irgendwas passiert. Ihr seid im Himmel oder woanders oder an einem schönen Platz, im Nirvana oder wie auch immer. Aber ihr werdet auf jeden Fall nicht sterben. Keineswegs werdet ihr sterben. Auch wenn Gott gesagt hat, ihr werdet sterben. Der Teufel sagt, keine Angst. Nun, ist es denn so, dass der Mensch tatsächlich nicht stirbt oder vielleicht ein Teil des Menschen nicht stirbt? Nun, es gibt ja diese Theorie, dass die Seele unsterblich ist. Stimmt das? Ist die Seele wirklich unsterblich? Wir lesen mal die Bibel. Hesekiel 18, Vers 4. Siehe, alle Seelen gehören mir. wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Also die Bibel sagt sehr wohl, dass die Seele sterben kann. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Also gibt es gar keine unsterbliche Seele. Denn wenn eine Seele sündigt, wird sie sterben. Gibt es überhaupt irgendetwas Unsterbliches? Oh ja, es gibt eine einzige unsterbliche Sache im ganzen Universum. Und das lesen wir hier. 1. Timotheus 6, Vers 16. Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei die Ehre und ewige Macht. Nun, wer hat allein Unsterblichkeit? Es ist Gott. Gott allein hat Unsterblichkeit. Nun, die Lüge von dem Teufel zu sagen, keinesfalls werdet ihr sterben, irgendwie geht es schon weiter. Macht euch keine Sorgen um Tod. Gott hat euch nicht die Wahrheit gesagt. Das war eine Lüge. Gott allein hat Unsterblichkeit. Und der Teufel hat versucht, die Menschheit zu verführen. Der Satan versucht auch heute noch Menschen dadurch irgendwie zu verführen, in die Irre zu treiben, indem er ihnen sagt, irgendwas kommt schon nach dem Tod. Paulus warnte damals im 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und sagt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn diese Verführung der Frage nach dem Tod ist sehr, sehr stark. Sie ist sogar so stark, dass Gott damals sein Volk Israel gewarnt hat, sich auf so etwas einzulassen, irgendwie mit den Toten in Kontakt zu treten. Schaut mal. 5. Mose 18, Vers 10 und 11. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Nun, Gott gibt dieses Gebot hier seinem Volk Israel und jeder, der so etwas tat, der mit den versucht hat, mit den Toten zu sprechen, mit den Geistern zu sprechen, der sollte des Todes sterben. Warum ist es Gott so wichtig, dass die Menschen nicht versuchen, mit den Toten zu sprechen? Ich meine, die Toten können doch nicht antworten. Die Toten wissen nichts, die Toten können nicht reden, die Toten bekommen nichts mit, was unter der Sonne geschieht. Warum war es Gott so ein großes Anliegen, dass die Menschen nicht die Toten befragen? In Offenbarung 16, Vers 14 lesen wir das hier. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Und die Bibel spricht hier von dämonischen Geister, die Zeichen tun. Was für Zeichen tun die? Der Teufel versucht, die Menschen zu verführen. Und die dämonischen Geister, also die gefallenen Engel, die werden versuchen, den Menschen zu erscheinen, zum Beispiel als Tote. Der Teufel versucht, auch durch seine Dämonen, diese Welt zu beeinflussen und Menschen zu beeinflussen, Menschen in die Irre zu führen und letztendlich Menschen umzubringen. Denn das ist das, was der Teufel von Anfang an wollte. Jesus Christus sagt hier in Johannes 8, Vers 44, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Nun, Jesus Christus warnt seine Jünger und sagt, Vorsicht, der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Er wollte die Menschen umbringen, seit es sie gibt. Und er ist ein Lügner, er steht nicht in der Wahrheit. Er wird Lüge verwenden, um euch zu verführen. Und immer mehr Menschen heute fallen darauf rein. Denn es ist so etwas Besonderes, gerade auch mit Toten sprechen zu können. Und so lassen sich Menschen darauf ein, so Seancen zu machen und versuchen, mit den Toten Kontakt aufzunehmen. Und dann sind sie manchmal erstaunt, wenn sie plötzlich Antwort bekommen. Wenn plötzlich der Tote mit ihnen spricht. Und wenn so etwas passiert, ist es eine große Versuchung für die Menschen. Denn wir stellen uns vor, plötzlich erscheint jemand und der sieht aus wie mein Großvater. Und er spricht so wie mein Großvater. Und der weiß Dinge, die nur mein Großvater und ich wussten. Natürlich bin ich versucht zu glauben, dass das mein Großvater ist, der da von den Toten hervorkommt. Aber die Bibel sagt, die Toten wissen nichts, die Toten kriegen nichts mit, sie können nicht sprechen, da ist ewiges Schweigen. Aber die Bibel warnt. Paulus hat gesagt im 2. Korinther 11, Vers 14, Das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und die Bibel sagt, es ist nicht verwunderlich. Der Teufel verkleidet sich. Er stellt sich nicht selbst hin und sagt, schaut, ich bin der Teufel, ich will euch versuchen, ich bin der Menschenmörder. Sondern er verkleidet sich zum Beispiel als eine verstorbene Person oder als ein Engel, um die Menschen zu verführen. Und davor hat die Bibel gewarnt. Und trotzdem ist es heute so, dass immer mehr Menschen die Toten suchen, mit den Toten versuchen, in Kontakt zu treten, diesem Spiritismus nacheifern. Und das wird heute sehr gefördert, zum Beispiel durch unsere Medien, wenn wir an das Fest des Halloween denken, wo Menschen wirklich bewusst versuchen, mit Geistern in Kontakt zu treten, mit Toten zu sprechen. Und das wird auch immer mehr auch in unserer Jugend publik gemacht. Nun, was wir heute sehen, dieser Spiritismus greift immer mehr um die Welt. Aus verschiedenen Dingen. Es sind Bücher, die herausgegeben werden. Es sind Filme, die gezeigt werden. In der Musik findet sich der Spiritismus. Und die Menschen werden verwirrt. Wo sind die Toten? Und kann es sein, dass die Toten im Himmel sind und auf uns herabgucken? Kann es sein, dass die Toten in der Hölle sind? Kann es sein, dass die Toten an irgendeinem Aufenthaltsort sind, wo sie uns sehen können? Die Toten scheinen ja lebendig zu sein, wenn man dem Spiritismus glaubt. Aber die Bibel sagt, die Toten sind wirklich tot. Sie sind wieder zu Staub geworden. Die Seele ist dahin. Ihr Geist ist zurück zu Gott. Das Lebensprinzip ging also zurück. Und alles, was von ihnen übrig ist, ist die Aufzeichnung in den himmlischen Büchern. Von diesem Spiritismus müssen wir uns nicht verführen lassen. Denn wenn wir so etwas sehen, wenn ein Toter mit uns sprechen sollte, dann können wir einfach die Bibel nehmen und die Bibel zitieren und sagen, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Nicht einmal, wie man spricht. Sie wissen nicht, was in meinem Leben passiert. Sie wissen nicht, was unter der Sonne passiert. Sie wissen nicht, was in dieser Welt los ist. Denn die Toten schlafen, sie ruhen. Und deshalb müssen sich die Christen nicht verführen lassen. Wenn sie der Bibel vertrauen, und die Botschaft über den Tod ist sehr, sehr deutlich in der Bibel. Ein Toter weiß nichts. Er hat keinen Anteil mehr an dem, was unter der Sonne geschieht. Johannes 8, 31 und 32. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir sollen in seinem Wort bleiben und die Wahrheit wird uns frei machen. Wir werden sehen, was mit den Toten passiert. Wir werden sehen, wo die Toten heute sind. Und wir werden sehen, dass es eine Hoffnung auf eine Auferstehung gibt. Dass eines Tages die Toten wieder hervorkommen. Das ist unsere große Hoffnung. Und auch das steht geschrieben im Worte Gottes. In Offenbarung 14, Vers 13 lesen wir, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Die Bibel nennt die Menschen glückselig, die im Herrn sterben, denn sie haben eine Hoffnung. Sie sollen jetzt ruhen von ihren Werken, aber diese Werke folgen ihnen nach. Christus wird sie eines Tages aus dem Tod wieder herausrufen. Und das hat er auch gesagt in Offenbarung 22, Vers 12, da heißt es, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Christus wird wiederkommen, er wird die Toten aus dem Grab rufen und dann wird er jedem seinen Lohn geben, das ewige Leben. Nun, wie wird diese Auferstehung sein? Wie wird es sein, wenn Christus wiederkommt? Wir lesen mal in 2. Korinther 4, Vers 14. Wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Das ist die große Hoffnung des Paulus. Und dann beschreibt er, was passiert. Er verrät uns jetzt das Geheimnis der Auferstehung. Also was passiert, wenn ein Mensch aufersteht? Das wollen wir lesen im 1. Korinther 15 ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Nun, weil Christus den Tod überwunden hat, haben wir die Hoffnung, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Und so kann Paulus sagen: Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Wir sind schon heute vom Leben zum Leben hindurchgedrungen. Ja, wir werden vielleicht einst sterben und wir werden dann ruhen, aber Christus wird uns auferwecken. Denn Christus selbst ist auferstanden und er ist heute im Himmel. Und so will er uns auch eines Tages aus dem Grab rufen und uns zu sich nehmen, am Tag seiner Wiederkunft. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer immer zu Christus kommt und sagt: Bitte Herr, nimm auch mein Leben an, dem verspricht Jesus Christus: Ich werde dich annehmen, ich werde dich nicht hinausstoßen, du wirst zu mir gehören. Vers 40. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Christus verspricht, dass jeder, der sein Leben mit ihm verbindet, jeder, der zu Christus gehört, er wird auferweckt werden am letzten Tag. Gleichzeitig mit Adam, gleichzeitig mit David, gleichzeitig mit Petrus oder mit Martin Luther und wie sie alle heißen. Sie werden alle in einem Augenblick lebendig gemacht, nämlich wenn Christus wiederkommt. Und er möchte, dass auch du und ich dabei sind, dass auch wir lebendig gemacht werden, wenn er dann zurückkommt, damit wir bei ihm leben in Ewigkeit. Und Christus sagt: Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Christus sagt: Fürchte dich nicht. Ja, der Tod ist in der Welt und die Menschen sterben, aber fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der Tod kann dich nicht überwinden, denn ich habe den Tod überwunden für dich und ich werde dich aus dem Grab herausrufen. Du wirst vielleicht sterben, bevor ich komme, aber wenn ich komme, rufe ich dich zu mir und du wirst auferstehen mit all den Heiligen, mit all denen, die ihr Leben für mich gegeben haben, mit all denen, die zu mir gehören. Jesus Christus ruft jeden Menschen, auch dich und mich. Und ich glaube, es ist das Beste, was wir auf diesem Planeten tun können, unser Leben mit Christus zu verbinden. Damit haben wir eine Hoffnung über den Tod hinaus und die Gewissheit des ewigen Lebens. Wenn es auch dein Wunsch ist, dann möchte ich dich bitten, bete mit mir zusammen. Wir geben unser Leben dem Herrn. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du den Tod überwunden hast. Und Herr, wir möchten unser Leben gerne mit dir verbinden. Wir möchten dich bitten, Herr, du hast dein Leben für uns gegeben und wir möchten, dass du auch unser Leben annimmst. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du auf unser Leben aufpasst und uns einst aus dem Tode herausrufst, dass wir in Ewigkeit bei dir sein können. Herr, es gibt so viele Theorien in der Welt, was passiert nach dem Tod. Und wir sind dir dankbar, dass du in deiner Bibel geoffenbart hast, dass die Toten jetzt ruhen. Und eines Tages wird ihre Hoffnung in Erfüllung gehen. Sie werden auferstehen und sie werden bei dir sein. Lieber Vater, hab Dank für diese große Hoffnung, die du uns gibst. Im Namen Jesu. Amen. Nun vielen Dank, dass wir gemeinsam dieses Thema studieren konnten, dieses sehr wichtige Thema über den Tod. Aber ein Vortrag fehlt noch, denn was passiert eigentlich nach der Auferstehung? Wie geht es dann weiter, wenn die Menschen aus dem Grab gerufen werden? Was sehen sie dann? Was erleben sie dann? Wie wird das Leben danach sein? Das wollen wir uns in unserem letzten Vortrag angucken. Herzliche Einladung dazu. Gottes Segen euch.